Kein Tag vergeht, ohne dass wir irgendwie mit dem Tod konfrontiert werden. Wer Zeitung hat, der liest sie wahrscheinlich jeden Tag. Und auf den letzten Seiten trifft man auf die Todesanzeigen. Oder wir erhalten die Nachricht auf unserem Smartphone-Bildschirm, dass wieder ein paar Leute an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sind. Das Virus breitet sich aus und jeden Tag sterben mehr Menschen und jeder denkt, naja, solange es mich nicht erwischt, ist alles gut. Nun, statistisch oder rein rechnerisch sterben in jeder Sekunde 1,76 Menschen. Schon wieder ein paar gestorben. In Deutschland sind es circa 850.000 Menschen im Jahr. Der Tod ist also eine grundlegende menschliche Erfahrung. Und mittlerweile, so habe ich gelesen letzte Woche in einem Artikel, verfasst von Wissenschaftlern der Uni Witten, ist der heute auch kein Tabuthema mehr. Deshalb diese steile Einleitung. Es wird viel offener über den Tod, über das Leiden, das Älterwerden, den Verfall, die Vergänglichkeit des Körpers gesprochen als früher. Allerdings, so sagen die Wissenschaftler auch, redet man viel lieber über die Vergänglichkeit des Anderen. Ja? Vielleicht nicht gerade vor ihm, aber hinter dem Mann ist er älter geworden oder die sieht schon wieder irgendwie älter aus. Die Endlichkeit des eigenen Lebens blenden viele weiterhin häufig aus, vor allem wenn man noch jung ist, so in den 20er, da scheint der Tod erstmal ganz weit weg zu sein. Und trotzdem weiß jeder, das Leben endet immer tödlich. Es ist endlich. Selbst wenn man mit 99 Jahren stirbt, wie meine Großmutter Katharina Martini, die alte Dame, die alte kleine Dame mit dem Hut, ja. Ihr erinnert euch, zumindest diejenigen, die früher noch da in der Gemeinde waren, ja. Die letzten 3 Jahre ihres Lebens hat sie bei meiner Mutter gelebt und ist dann 2007 hier in diesem Haus verstorben. Das Leben ist endlich. Und ich denke, wer sich das immer wieder bewusst macht, der lernt vielleicht das Leben auch mehr zu schätzen. Wir dürfen dieses Thema Tod nicht ignorieren. Nun, während ich letzte Woche diese Predigt vorbereitet habe, und es ist ja jetzt schon angeklungen, in welche Richtung das Thema geht, da erhielt ich eine Mail von Ergo. Ergo wirbt für eine Sterbegeldversicherung. Und hier lesen wir, sichern Sie sich eine würdevolle Bestattung. Und ich musste denken, viel mehr als eine würdevolle Bestattung interessiert mich ein würdevolles Sterben. Würdevolles Sterben, das ist also das Thema, um das es in dieser Predigt geht, in dieser letzten Predigt, dieser Predigtreihe über das Leben Davids, das wir schon seit über einem Jahr hier am Sonntag in den Gottesdiensten, in den Predigten miteinander betrachtet haben. Und wie jede Geschichte endet auch die Geschichte Davids mit dem Tod. Vielleicht habt ihr ja meine Empfehlung gelesen und auch euch die Mühe gemacht, in Vorbereitung auf diese Predigt die Kapitel 1 und 2 aus 1. Könige 1 zu lesen. Wer hat es gelesen? Oh, doch einige. Obwohl ihr ja schon sozusagen die Bibellese habt, ja, 7 Wochen mit der Bibel. Ganz stolz auf euch. Nun, da werden die letzten Tage Davids beschrieben. Und ich weiß nicht, wie diese Verse auf euch gewirkt haben, aber sein Sterben war alles andere als würdevoll. Und deshalb könnte man hinter die drei Punkte auch ein Fragezeichen hier setzen. Würdiges Sterben? Es ist auffallend, dass niemand groß David beklagte oder schon gar nicht mit großartigen Worten lobte. David starb inmitten eines Familienzwists, ohne jegliche Andeutung einer Anerkennung oder irgendeiner Lobrede. 40 Jahre vorher, also 40 Jahre vor seinem Tod, vielleicht erinnert ihr euch noch, da hat er würdig auf den Tod von Saul und Jonathan geantwortet. Erinnert ihr euch noch? Wie er da eine Staatstrauer in Israel anordnete und wirklich mit einem Beklagen, mit einem beeindruckenden Klagelied beide, Feind und Freund sozusagen, ein Denkmal setzte. Und wie ist es jetzt mit ihm? Anstatt in Frieden zu sterben, inmitten seiner Kinder und Frauen, inmitten von Liebe und Dankbarkeit, war er in einen Komplott von Intrigen und Verrat verwickelt. Also alles andere als würdevolles Sterben wird uns hier beschrieben. Wenn wir also diese Kapitel, 1. und 2. Könige, aufmerksam lesen, fallen uns, glaube ich, drei menschenunwürdige, nennen wir es mal so, menschenunwürdige Reaktionen auf den Tod auf. Und die erste lesen wir in 1. Könige 1, 1 bis 4. Als aber der König David alt und hochbetagt war, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleidern bedeckte. Da sprachen seine Diener zu ihm, man sollte unserem Herrn, dem König, ein Mädchen suchen, eine Jungfrau. Und sie soll vor dem König stehen und ihn pflegen und in seinen Armen schlafen, damit unserem Herrn, dem König, warm wird. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet von Israel und sie fanden Abishag, die Schunammitin. Die brachten sie zum König. Sie aber war ein sehr schönes Mädchen. Und sie pflegte den König und diente ihm. Aber der König hatte keinen ehelichen Umgang, kein Sex mit ihr. Wie wird David hier behandelt? Nun, der alte König wird hier behandelt wie ein Problem, das gelöst werden muss. David ist 70 Jahre alt, eigentlich nicht so alt. Einige von euch sind schon über diese 70er-Grenze hinweggeschritten. Aber seine Gesundheit ist ordentlich angeschlagen. Sein Kreislauf ist schwach. Auch sein Interesse am Leben hat stark abgenommen. Nichts und niemand kann irgendwie seine Aufmerksamkeit für längere Zeit wach halten. Er liegt viel im Bett und sein Körper, er kann die Temperatur nicht mehr halten. Davids Leben geht langsam zu Ende. Der Tod naht. Und seine Diener, die versuchen einfach einen Weg zu finden, um das Problem zu lösen. Und zuerst besorgen sie mehr Decken und vielleicht mehr Felle, mehr Kleider für seinen Körper, um den warm zu halten. Und als das nichts bringt, suchen sie nach einem anderen Wunderheilmittel. Und sehr wahrscheinlich glaubten sie an die damals kursierende Legende, dass schöne Jungfrauen sterbende alte Männer wieder zum Leben erwecken. Es ist übrigens tatsächlich belegt, dass in der Antike geglaubt wurde, es bestünde eine Verbindung zwischen Potenz und königlicher Macht. Wenn der König impotent war, würden Land und Kultur auch schwach und irgendwie teilnahmslos werden. Und so suchen diese Diener eine schöne Jungfrau, die als Krankenschwester David dienen und auch bei ihm schlafen soll und ihn einfach wärmen soll und ihn wieder zu neuer Energie bringen soll und ihn füllen soll mit königlicher und auch mit sexueller Energie. Und so wird Abishag aus Shunem gefunden. Eine wunderschöne Jungfrau. Die darf jetzt David pflegen und verwöhnen. Aber die Behandlung, die ist nicht erfolgreich. Denn David schlief nicht mit dieser Frau. Die Decken und auch die Frau können David nicht vom Sterben heilen. Und man liest diese Verse und hat den Eindruck, je mehr dieser nahende Tod für diese Diener als Problem gesehen wird, desto mehr wird David als Person irgendwie aus den Augen verloren. Ja, da ist dieses Problem. Der Körper von David wird immer schwächer. Er wird nicht mehr warm. David stirbt. Wie kann man sein Leben noch ein bisschen länger erhalten? Wie können wir das Problem David lösen? Der Tod. Ein Problem, das gelöst werden muss. Und der einzige Unterschied zwischen Davids Dienern und so vielen von uns heute in unserer modernen Gesellschaft ist der, dass wir mehr Möglichkeiten und mehr Medizin und mehr Maschinen und mehr Technologie haben, die uns von dem Menschen, der gerade stirbt, ablenken können. Wir haben ja heute eine hochentwickelte medizinische Versorgung, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und mit ihr auch die Möglichkeit, sterbende Menschen so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Aber haben wir auch die Zeit, bei ihnen zu sein? Wie gehen wir heute mit der Realität des Sterbens um? Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass der Tod auch heute wie so ein Problem gesehen wird, das man mit verschiedenen Mitteln lösen muss. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich bin natürlich der Meinung, dass das Leben etwas sehr, sehr Schönes und auch etwas sehr Kostbares ist. Und ich bin dankbar für die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben, Schmerzen zu lindern, Krankheiten zu heilen, Leben zu erhalten. Und natürlich freue ich mich, dass die Lebenserwartung in unserem Land seit dem 19. Jahrhundert sich mehr als verdoppelt hat. Aber ich glaube, viel wichtiger als die Frage, wann wir sterben, ist die Frage, wie wir sterben. Was ist ein würdevoller Tod? Und wann wird auch eine gewisse Grenze überschritten, wo man dem Tod die Würde nimmt? Ganz intensiv hat mich diese Frage damals beschäftigt, als mein Vater nach seinem Unfall, manche von euch erinnern sich ja noch, schon lange her, 2004 war das, er hatte hier in Pfullingen beim Überqueren einer grünen Fußgängerampel einen Unfall. Ein Fahrer hatte die rote Ampel übersehen. Es folgte eine Hirnblutung und dann eine OP, aus der er nie mehr wach wurde. Er lag im Koma auf der Intensivstation in Reutlingen. Und dann kam noch eine Lungensepsis dazu und die Ärzte haben uns dann gesagt, dass vom Gehirn keine Signale mehr kommen, sie nichts mehr für meinen Vater tun können. Und da war es für mich damals, ich weiß noch, ein sehr großes Anliegen, nachdem die Geräte nach und nach abgeschaltet wurden, so lange wie nur möglich bei ihm zu bleiben, seine Hand zu halten, ihm immer wieder auch ins Ohr Bibelverse zu flüstern, ihn nicht alleine zu lassen in seinem Sterben. Ich weiß, das ist nicht immer möglich. Und mein Vater, der starb, als ich gerade nicht bei ihm war, weil irgendwann mal musste ich ein paar Stunden auch schlafen. Aber die Frage hat mich damals schon beschäftigt. Wie begleiten wir Sterbende? Und ich glaube, man kann einem sterbenden Menschen mit Würde beistehen, indem man einfach nur da ist. Ohne Worte ist manchmal sogar besser als mit den falschen Worten. In unserem Text haben wir gelesen, dass Abishag als Heilmittel versagte. Aber sie blieb da bei David, als Mensch. Sie ist uns nicht überliefert, was sie gesagt hat, und irgendwie weigere ich mich, diese Abishag einfach nur auf eine Funktion zu reduzieren. Eine Dame, die eben hier eine Dienstleistung tut, eine Pflegekraft. Heute ist ja auch der 8. März, der Internationale Frauentag. Und vielleicht an so einem Tag wie heute sollte man solche Damen wie Abishag, die einfach da sind, und natürlich allen Frauen ein nettes Wort sagen, sie ehren. Wie gesagt, es ist nicht überliefert, was sie gesagt hat, aber ihre stumme Anwesenheit, sie eröffnet uns die Perspektive, aus der wir die Reaktionen der anderen als das erkennen können, was sie sind. Eigentlich entmenschlichende Reaktionen auf den Tod und das Sterben. Und für mich ist also diese Abishag eine Zeugin der Würdigung des Todes, eine Person, die bei David ist in seinem Sterben. Und als solche ist sie im Grunde ein stiller Vorwurf gegenüber den anderen Menschen in der Geschichte, die Davids Tod entweder als Problem sehen, das gelöst werden muss, wie das jetzt hier bei den Dienern der Fall ist, oder noch viel schlimmer, als Möglichkeit, die man ergreifen sollte. Doppelpunkt. Adonia. Diese perfide Reaktion auf Davids Sterben sehen wir in seinem Verhalten, dem ältesten von Davids noch lebenden Söhnen. Vers 5. Adonia aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sprach, ich will König werden. David braucht einfach lange zum Sterben. Und Adonia wird schon langsam ungeduldig. Er kann es nicht mehr abwarten. David liegt so lange da auf diesem Sterbebett und ist zu nichts mehr fähig. Das fordert Adonias Geduld richtig heraus. Der Vater funktioniert nicht mehr als König. Er ist alt, er ist kalt. Und das Land, das braucht einen Führer. Und Adonia als ältester überlebender Sohn macht das einzig Logische und Verantwortungsbewusste, indem er die Sache selber in die Hand nimmt. Er sieht in Davids Sterben die Chance, die Möglichkeit, die er endlich ergreifen sollte. Ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und dann heißt es in Vers 6, aber sein Vater hatte ihn nie betrübt Zeit seines Lebens, sodass er gesagt hätte, warum tust du so etwas? Auch war er sehr schön von Gestalt und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren. Ist doch bemerkenswert, oder? Davids Versagen als Familienvater, seine Passivität in der Erziehung seiner Söhne folgt ihm bis ans Todesbett. Und in der Stunde seiner Schwäche, da erhob sich ein weiterer seiner Söhne, um das Königreich einfach unter seine Kontrolle zu bringen. Und er wird hier sogar noch von zwei prominenten Führern des Volkes unterstützt, von Abjatar, dem Priester, und natürlich Joab, dem Heerführer. Und so lässt sich Adonia an der Quelle Rogel zum König ausrufen. Natürlich waren zu dem Fest alle bedeutenden Leute der Regierung eingeladen, die nicht mit seinem Vater oder mit seinem Bruder Salomo fest verbunden waren. Waren ja den anderen dann auch eingefallen, wer da eingeladen ist. Und wer nicht, habt ihr gelesen. Davids Sterben gibt also Adonia endlich Freiraum, er selbst zu sein. Freiraum, seine Flügel auszubreiten, einfach seine Chance zu ergreifen, sein Potenzial zu erfüllen. Schon verrückt, dass David nun schon das zweite Mal das passierte. Zuerst versuchte Absalom, seinen Vater zu töten. Und Adonia muss seinen Vater nicht töten, der lag schon sowieso im Sterben. Er ignoriert ihn einfach. Anstatt ihn zu ehren, verhält er sich so, als wäre sein Vater schon tot. Also diese zwei Brüder, Absalom und Adonia, waren übrigens beide gut aussehend. Wir haben es gerade gelesen hier im Text. Auch dieser Adonia, stattlicher Typ, stattliche Figur, gut aussehend. Beide waren sie sehr ehrgeizig. Beide ziemlich mit sich selbst beschäftigt. Und beide sahen ihren Vater als Hindernis, als ein blockiertes Ziel, das sie davon abhielt, sich selbst zu verwirklichen. Adonia will endlich König sein. Ich will König sein. Ich will mein Leben bestimmen. Ich will groß sein. Ich will Erfolg, ich will Ansehen, ich will Macht, ich will keine Einschränkungen und keine Grenzen, ich will Gott sein. Das ist die Kernhaltung, die Kernrebellion, die uns seit dem Sündenfall von Gott trennt. Die Haltung der Menschen, die sich von Gott losgesagt haben, emanzipiert haben. Und mit so einer selbstzentrierten, selbstsüchtigen, selbstbesessenen Haltung empfindet man seine Nächsten oft als Einschränkung. Egal, ob das die Kinder sind oder der Ehemann oder die Ehefrau oder auch die Eltern sind. Eugene Peterson, der beschreibt das sehr gut mit folgenden Worten in seinem Kommentar. Er formuliert es so brillant, ich muss das einfach zitieren, ich kann das mit meinen Worten gar nicht so wiedergeben. Er sagt, auf dem Hintergrund unserer Neigung, nicht als Menschen, sondern als Götter und Göttinnen leben zu wollen, das ist der Ursprung der Sünde, ist es so gut wie unvermeidlich, dass wir uns von Zeit zu Zeit ein Ende der Einschränkungen wünschen, den Tod des anderen als Befreiung des Souveränen selbst. Und wenn das vielleicht nicht der leibliche Tod ist, dann wenigstens die Trennung von diesen Personen, was weiß ich. Und Peterson sagt dann aber, so funktioniert das nicht. Die Grenzen anzuerkennen, dem Tod Würde zu verleihen, das ist das, was dem Leben Tiefe gibt. Wenn wir die unbequemen Menschenleben, die scheinbar unser eigenes Leben stören, einfach aus dem Weg räumen, werden wir kein reicheres, sondern ein ärmeres Leben haben. Und als ich das las, da fielen mir hier natürlich die Wörter wie Abtreibung oder auch Euthanasie ein. Das sind auch große Themen in unserer Zeit. Die Bibel, sie äußert sich unmissverständlich, dass nicht wir Menschen über diese Grenze Tod bestimmen dürfen, sondern dieses Recht allein Gott zusteht. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und wir sehen hier in diesem Narrativ, in dieser Geschichte, Adonia versäumte Davids Sterben, seinem Tod Würde zu verleihen. Nun, als Menschen, die durch Jesus Christus eine lebendige Beziehung zu Gott haben, die zu ihm ausgerichtet, ehrlich von Herzen sagen können, du bist König. Nicht ich bin König, du bist König. Als solche wollen wir die Grenzen anerkennen, die Gott zu unserem Schutz und zu unserem Besten festgesetzt hat. Und auch der Tod ist so eine Grenze, die wir zu respektieren haben. Die dritte, gleichfalls irgendwie unbefriedigte Reaktion auf Davids Sterben, finde ich, ist die von Bathseba. Ich habe sie umschrieben mit dem Satz, Tod eine Aufgabe, die noch erfüllt werden muss. Und es ist nicht der Inhalt, sondern eher die Art der Reaktion und der Zeitpunkt, finde ich ziemlich falsch gewählt. Aber das, was Bathseba tut, wenn man das so liest, das ist wichtig und richtig. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass Salomo Davids Nachfolger wird. Wir lesen die Geschichte ab Vers 11, da redete Nathan mit Bathseba, wir sehen also, Nathan taucht hier auf, er leitet das hier ein. Da redete Nathan mit Bathseba, der Mutter Salomons, und sagte, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, etwas davon weiß? Komm nun, ich will dir doch einen Rat geben, damit du dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo rettest. Also ist nicht klar, er rechnet damit, dass Adonia auch kurzen Prozess macht mit dem Rest der Sippe. Alle die nicht ihm in sein Bild passen, ja, die ihm zur Bedrohung werden können. Komm und geh hinein zum König David und sprich zu ihm: Hast du, mein König, mein Herr und König, nicht deiner Magd geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll König sei nach mir und er soll auf meinem Thron sitzen? Warum ist dann Adonia König geworden? Ich weiß es nicht, steht nicht klar im Text. Dass Nathan hier die Initiative ergriff, eben gegen diese Rebellion Adonias vorzugehen, lässt vermuten, oder es kann sein, dass Gott vielleicht da in der Tat den Prophet bewegt hatte. Nathan war ja ein Prophet. Steht aber nicht klar im Text. Vers 14, siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bestätigen. Und da ging Bathseba zum König in die Kammer hinein. Der König aber war sehr alt und Abishag, die Schunammitin, diente dem König. Und Bathseba verneigte und beugte sich vor dem König. Der König aber sprach: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Mein Herr, du hast deine Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo soll König sei nach mir und er soll auf meinem Thron sitzen. Nun aber siehe, ist Adonia König geworden und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat Stiere und Mastvieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen, dazu Abiathar den Priester und Joab den Heerführer, aber deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Du bist es aber, mein Herr und König, auf den die Augen von ganz Israel sehen, dass du ihnen verkündest, wer nach meinem Herrn und König auf seinem Thron sitzen soll. Und es wird geschehen, wenn mein Herr und König bei seinen Vätern liegt, so werde ich und mein Sohn Salomo es büßen müssen. Und dann geht auch Nathan, wie eben vorher gelesen, zum König hinein und wiederholt eigentlich nochmal das Ganze. Und wir lesen so den Bericht. Und wir können eigentlich nur sagen, was Bathseba hier tut, das ist ja schon sehr verantwortungsbewusst. Was soll eigentlich daran falsch sein? Eigentlich nichts, was die Verantwortung betrifft. Davids Sterben, die treibt die Bathseba einfach zu einem berechtigten Aktionismus an, können wir sagen. Sie will einfach sicherstellen, dass Davids Versprechen gehalten wird. Und ich habe ja bewusst diese Pause hier gemacht, als wir Vers 15 gelesen haben, weil hier wird wieder Abishag erwähnt. David liegt im Sterben. Abishag ist bei ihm. Bathseba ist nicht bei ihm. Abishag ist bei ihm, weil er im Sterben liegt. Bathseba ist nicht bei ihm, weil er im Sterben liegt, sondern wegen ganz anderen Sachen. Da muss was geklärt werden. Sie ist eine Frau der Tat am Sterbebett. Da wird nicht mehr viel gemacht. Sie ist aktiv. Was Bathseba an Davids Totenbett bringt, ist nicht sein Tod als solcher, sondern es ist eben diese Aufgabe, die mit diesem Tod zusammenhängt und diese muss noch erledigt werden, denn David hat sein Testament noch nicht unterschrieben. Und da Bathsebas aufgabenbezogenes Halten, das hier eigentlich auch von Nathan eingelenkt wird, bewegt David tatsächlich noch einmal zu agieren und so als letztes Mal als König zu handeln. Er erkennt sein altes Versprechen gegenüber Bathseba an. Er bestätigt eindeutig und klar, wer sein Nachfolge sein soll. Salomo, 1. Könige 1, Vers 29, da schwor der König und sprach, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat, ich will heute so handeln, wie ich es dir bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, Salomo, dein Sohn soll König nach mir sein und er soll an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen. Und dann ordnet David an, dass der Priester Zadok und der Prophet Nathan zusammen mit Benaja seinen Sohn Salomo zur Quelle Gihon begleiten sollen. Und dort wird Salomo zum König gesalbt und das Schofarhorn erklingt und alle rufen, es lebe der König Salomo. Und so wird Salomo zum König gesalbt und besteigt den Thron Davids. Adonia wird als opportunistischer Thronräuber entlarvt. Aus Angst, so haben wir es gelesen dort, aus Angst vor dem Tod flieht er in die Stiftshütte. Er sucht Asyl am Altar, indem er die Hörner des Altars ergreift und Salomo lässt Gnade walten und tötet Adonia zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Tut er dann später, wo der dann versucht mit einem Trick und da erscheint wieder Abishag, sehr interessant, ja. Doch irgendwie das Königreich Salomos zu destabilisieren und über die Tour sich da einzuschleichen. Könnt ihr weiterlesen im ersten Buch der Könige, sehr interessant. Ja, und dann gibt David noch ein paar entsprechende Anweisungen, wie Salomo sein Königreich oder Königtum festigen kann, worauf er achten muss und wie er die noch nicht abgeschlossenen Angelegenheiten mit Joab und Abiatar und Shimi zu regeln hat. Er will, dass Gerechtigkeit waltet. Und dann in 1. Könige 2, Vers 10 endet die Davidsgeschichte mit dem schlichten Satz: Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Und man könnte jetzt natürlich pragmatisch sagen, Bathsheba hat ja alles richtig gemacht. Ihre Einmischung, ihr Aktivwerden, das hat ja genau dafür gesorgt, dass Davids Königtum ohne Unterbrechung an seinen Sohn Salomo weiterging, eigentlich so, wie Gott es David auch verheißen hatte. Und auch theologisch passt hier alles. Im Grunde steckt ja dahinter auch diese Message, trotz menschlicher Schwäche. Salomo war ja der Sohn von Bathsheba, dieser Frau, mit der er Ehebruch begangen hatte. Trotz menschlicher Schwäche und Versagen hält Gott seinen Bund, seine Gnade ist überwältigend. Bathsheba und ihr Sohn Salomo, so lesen wir es dann später im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, gehören zur Geschlechtslinie des Messias. Gott führt seinen Heilsplan durch. Punkt. Und dennoch hinterlässt dieser letzte Bericht über Davids Tod einen gewissen Nachgeschmack. Ich hätte mir zumindest irgendwie für ihn ein besseres Ende gewünscht. Einfach ein schöneres Happy End. Vielleicht so, diese Frau, die er so geliebt hat, Bathsheba bei ihm, in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Todes, vielleicht einfach in seinem Totenbett sitzend und einige seiner Psalmen, die David selber geschrieben hat, vortragend. So könnte man sich das ausmalen. Und trotzdem ist es eine simple Tatsache, dass viele von uns ziemlich so sterben werden. Recht schmucklos. Natürlich wollen die meisten Menschen zu Hause sterben, ohne Schmerzen, ohne Angst, im Dabeisein ihrer Lieben. Die Fakten sehen jedoch anders aus. Nur 25-30% der Sterbenden scheiden zu Hause aus dem Leben. Für die meisten, immerhin 43%, ist das Krankenhaus die letzte Station, wo sie oft bis zuletzt auf die Leistungsfähigkeit der Hightech-Medizin hoffen. Viele Sterbende verdämmern am Ende unter starken Narkosemitteln. Ganz klar, die Palliativmedizin hat natürlich auch ihren Vorteil. Ich freue mich, dass es sie gibt. Ich bin ziemlich leidenscheu. Etwa ein Viertel eines jeden Sterbejahrgangs scheidet in Pflegeheimen aus dem Leben. Ich habe die Statistik einfach aus dem Faktencheck. Das sind die Fakten in Deutschland. Also diese drei Reaktionen auf Davids Tod sind auch unter uns heute üblich. Und sicherlich ist das eine der härtesten Seiten des Sterbens. Mit Leuten zu tun haben, die nicht wissen, wie man sich eigentlich in der Gegenwart des Todes verhält. Die jegliches Gespür dafür verloren haben, was es heißt, einfach ein Mensch zu sein mit Grenzen. Und so kann es auch heute passieren, dass man als Sterbender behandelt wird wie so ein Problem, das gelöst werden muss, oder wie eine Möglichkeit, die ergriffen werden muss, oder wie eine Aufgabe, die erfüllt und in Ordnung gebracht werden muss. Eben wie David. Ich tue mir aber irgendwie schwer, hier aufzuhören. Das ist nicht das letzte Wort, was ich zu diesem Thema würdevolles Sterben und zur Frage, wie wollen wir sterben, sagen möchte. Wenn wir heute die Davids Geschichte mit der Brille des neuen Bundes lesen, da können wir immer wieder erkennen, wie sie eigentlich immer wieder auf den wahren Sohn Davids, auf Jesus hinweist. Und ich glaube, das letzte Wort gehört Jesus. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, wie starb er? Alleine. Was betete er? Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Gebet aus Psalm 22. Jesus betet Worte Davids. Jesus, der Sohn Davids, spricht sein letztes Gebet mit den Worten Davids aus Psalm 22. Und wer diesen Psalm 22 liest, möchte euch empfehlen, den heute Nachmittag oder in dieser Woche nochmal zu lesen. Der erkennt diese zwei Teile. Der erste Teil verleiht der Qual des Todes Ausdruck. Der zweite, er erteilt dem Leben das letzte Wort. Tod und Leben. Sterben und Auferstehung. Sie gehören zusammen. Und wir bewegen uns ja, wir sind in der Fastenzeit und wir bewegen uns Richtung Passionszeit. Und wir wissen es alle. Als Jesus starb, waren die Jünger mit Ausnahme von Johannes auffällig abwesend. Alle vier Evangelien betonen, dass die Frauen, die Jesus in seinem Leben gefolgt waren und ihm gedient haben, bei seinem Tod dabei waren. Die Frauen. Schweigend und im Gebet. Und eine von ihnen war die erste Zeugin der Auferstehung. Meine Lieben, wer Jesus, dem Sohn David, sein Leben anvertraut hat, wer das wirklich weiß, ich bin in Christus. Ich bin verbunden in Christus, weil ich mein Leben ihm gegeben habe, weil ich erkannt habe, dass er mein Stellvertreter ist und dass ich nur durch ihn vor Gott bestehen kann. Wer das weiß, der weiß auch, der Tod hat nicht das letzte Wort. Er ist zwar der letzte Feind, aber er ist ein besiegter Feind. Und das Entscheidende bei dieser Frage, wie werde ich sterben, ist, ob du mit Christus oder ohne ihn sterben wirst. Denn wenn du zu Christus gehörst, weil du dein Leben ihm anvertraut hast, stirbst du nicht allein. Auch wenn kein Mensch an deinem Totenbett sein wird, keine Kinder, keine Ehefrau, kein Ehemann, niemand, auch keine Abishag. Jesus, der Sohn Gottes, starb allein, damit du nicht allein sterben musst. Denn Jesus, der durch den Heiligen Geist in dir lebt, ist bei dir. Und das macht den großen Unterschied aus. Wer zu Christus gehört, meine Lieben, der hat einfach einen Pakt mit dem Leben geschlossen und der braucht den Tod nicht zu fürchten. Für den ist der Tod kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Der weiß, es geht weiter, Fortsetzung folgt. Auf einen echten Christen wartet also nicht der Tod, auch wenn wir sterben müssen, sondern das Leben. Ich hatte das Vorrecht, meine Oma, die tatsächlich 99 Jahre alt wurde, bis zu ihrem letzten Atemzug zu begleiten. Sie ist eigentlich in meinen Armen gestorben. Und sie ist, denke ich, schon ein bisschen ein Beispiel dafür, was es wirklich bedeutet, würdevoll zu sterben. Gerne wünsche ich mir so zu sterben und ich wünsche es euch allen. Als 14-jähriges Mädchen, da hatte sie sich zu Jesus bekehrt und sie liebte diesen Jesus über alles. Und sie hat viel für ihre Kinder und auch für uns Enkelkinder gebetet. Und vielleicht, dass wir heute hier sind, dass ich heute hier bin, ist eigentlich eine Erhörung ihres Gebets. Die letzten 3 Jahre lebte sie hier bei meiner Mutter. Vor ihrem Tod war sie nur ein paar Tage krank und als unser Hausarzt, der uns hier besucht hat, sie besucht hat, meinte, ja, eigentlich kann er nur noch sagen, in ihrem Zustand muss er sie ins Krankenhaus überweisen. Da winkte sie ab. Sie war bereit zu gehen und sie wollte zu Hause sterben. Und an ihrem Todestag, das war der 14. April, da waren außer meiner Mutter und ihrer Schwester noch einige Verwandte gekommen, um sich von Oma zu verabschieden. Und ich weiß noch ganz genau, es war eine ernsthafte, spürbar würdevolle Atmosphäre an ihrem toten Bett. Und ich durfte ihre kalten, nassen Hände halten und ihr die alten Lieder vorlesen und für sie beten. Und trotz Schmerzen und Altersbeschwerden hat sie dann kurz vor ihrem Absterben noch ganz bewusst und klar beten können. Ungefähr das waren ihre Worte. Herr Jesus, mein Heiland, nimm mich zu dir. Erlöse mich. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, Herr Jesus. Und dann wurden ihre Worte immer unverständlicher. Zum Schluss konnte man nur noch ein Wort heraushören, flüsternd. Jesus. Kurz danach gab sie den Geist auf und hatte dann diesen offenen, diesen fröhlichen, diesen befreiten Blick. Und ich habe mich gefragt, ob sie in dem Augenblick wirklich Jesus gesehen hatte. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Jesus hat das letzte Wort, auch am Ende unseres Lebens. Dein und mein Leben ist also keine Story mit ungewissem Ausgang. Die einzelnen Etappen mögen Überraschungen und Gefahren, Schweres und Schönes, Feinde und Freunde in sich bergen. Wie bei David. Der Ausgang jedoch ist gewiss. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und er kann dann auch mit Gerhard Terstegen sagen, es ist das Ende gut. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben als Gemeinde uns das Leben deines Knechtes Davids angeschaut. Und wir konnten viel davon lernen, was es bedeutet, ehrlich und leidenschaftlich mit dir zu leben. Wir haben gesehen, David war kein perfekter Mensch. Aber du hast ihn erwählt und gesalbt und du hattest ihn berufen für einen großen Dienst. Und durch dich wurde er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und du warst bei David bis zu seinem letzten Atemzug. Vielen Dingen ist er uns ein Vorbild geworden, in manchen auch ein warnendes Beispiel. Und wir danken dir für diese so menschennahe, so authentische Geschichte, die wir heute haben und wie diese Biografie an Brisanz auch in unserem 21. Jahrhundert nichts verloren hat. Aber wir danken dir auch, Vater, dass du uns durch Jesus Christus auch erlöst hast und uns zu Königskindern gemacht hast. Wir preisen dich, dass du uns einsetzt und uns nutzbar machst, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir Fehler machen. Und wir danken dir, dass du uns vergibst, wenn wir versagen und uns hindurch liebst, durch alle die Schwierigkeiten und durch alle Dunkelheiten unseres Lebens. Und Dank sei dir, dass du uns gezeigt hast, dass auch wir Menschen sein können wie David. Menschen nach dem Herzen Gottes. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, uns ans Ziel zu bringen. Du hast uns zugesagt, dass selbst im Sterben und im Tod du bei uns sein willst. Herr, dass du uns heimbringen wirst. Dir sei die Ehre dafür. Im Namen Jesu. Amen.